Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Schönen guten Morgen alle, die uns jetzt auch über YouTube zuschauen. Ihr werdet vielleicht ein bisschen verwundert sein, dass ich heute Morgen schon wieder hier vorne stehe. Es ist leider so, unser Pastor ist aus dem Urlaub zurück, aber leider hat er sich jetzt tatsächlich ein Virus eingefangen und liegt krank zu Hause. Und an dieser Stelle möchte ich ihm einfach auch aber von ihm euch allen ganz herzliche Grüße ausrichten. Und ich sage ja von uns, wir wünschen ihm einfach alle gute Besserung, dass es ganz schnell wieder bei ihm aufwärts geht. Ich weiß nicht, habt ihr das Wetter draußen, wenn ihr es so anschaut, die letzten Tage, der Schnee, der draußen liegt, heute noch mehr wie jetzt überhaupt in letzter Zeit. Und es ist doch eigentlich herrlich, oder? Wir haben Adventszeit, wir gehen auf Weihnachten zu und es hat Schnee. Ist doch plötzlich ein ganz anderes Gefühl als vielleicht noch vor ein, zwei Wochen, wo draußen alles im Prinzip halt, ja, so grau in grau war durch Nebel oder sonstiges. Aber andererseits ist ganz interessant, ich habe mir jetzt echt was überlegt. Ja, wir gehen auf Weihnachten zu, wir haben die Adventszeit, wir haben heute den dritten Advent. Jetzt liegt Schnee und plötzlich wird es uns bewusst, was das äußerliche Zeichen durch den Schnee tatsächlich in uns allen veranstaltet. Vorher war das so, ja, man weiß, es ist halt Dezember, alles gut, aber irgendwie ein Gefühl von Advent oder Weihnachtszeit war gar nicht da. Und jetzt, wo Schnee liegt, ist plötzlich alles da. Also geht es wirklich um das äußerliche Zeichen? Das ist eine ganz interessante Frage. Lasst mich vielleicht mal mit einer Bibelstelle beginnen heute. Und zwar möchte ich aus Johannes-Evangelium, Johannes 15, die Verse 9 bis 17 lesen. In Versen 9 bis 17 heißt es: Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich euch, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Und so lautet mein Gebot: Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn einem Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch auf den Weg macht und Frucht bringt, Frucht, die bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, worum ihr ihn in meinem Namen bittet. Das ist mein Auftrag an euch. Liebet einander. Leute, ich habe es jetzt gerade vorher angesprochen, die Adventszeit und alles. Ja, was bereiten wir uns denn in der Adventszeit vor? Auf die Geburt Jesu Christi. Wir wollen seine Geburt feiern und gleichzeitig sind wir abhängig von irgendetwas Äußerlichem. Gleichzeitig fällt es uns schwer, unser Herz einfach aufzumachen und wirklich ihn so anzunehmen, seine Liebe so anzunehmen. Wisst ihr, ich habe gesehen, ich bin jetzt in letzter Zeit, ja, ich gebe ja zu, ich gehe mal wieder mal gern zum Beispiel auf Facebook. Ich lese mir da ein paar Sachen manchmal durch und manchmal sage ich mir, aber ganz schön schwierig. Weil es geht hier um Liebe, es geht hier um Liebe zu den Menschen, es geht um die Liebe untereinander und ich glaube, wir sollten einfach aufhören, nicht Liebe so zu vergeben, den einen ja, den anderen nein. Warum sage ich das? Ich habe jetzt zum Beispiel gerade auf Facebook wieder einen Aufruf gelesen. Ich fand den Aufruf wirklich gut. Da ging es darum, dass wir hier in Konstanz einen älteren Herrn haben, der obdachlos ist, der ja, für den jemand anders aktuell einen Schlafplatz sucht, wo er im Winter überbleiben kann, weil dieser ältere Herr nicht in den normalen Obdachlosenheimen sich aufhalten kann. Warum kann es nicht? Weil, wenn man weiß, wie es teilweise in Obdachlosenheimen zugeht, es sind Massenunterkünfte, man schläft zwischen Alkoholikern, Junkies, wird beklaut, wird eventuell auch sexuell tatsächlich belästigt, all das. Und das ist natürlich, ja, einerseits sage ich, Obdachlosenheime sind gut, aber das ist natürlich auch kein Zustand, wo unbedingt für jeden gut ist, also wo jeder sich wohlfühlen kann. Und dann gab es einen Aufruf, wo jemand geschrieben hat, hey, gibt es eventuell jemanden, der ihm ein Zimmer anbieten kann, vielleicht auch bloß ein Gartenhäuschen, irgendetwas, wo er zumindest im Trockenen und ein bisschen Wärme hat, wo er nicht im Kalten schlafen muss. Und dann die Reaktion. Vielleicht, wenn ich so die Kommentare dazu nehme, von den ersten 15 Kommentaren, gab es auch ein, zwei positive. Der Rest der Kommentare war, ja, das ist ja auch typisch für hier. Da ist ein Mann, den Ukrainern gibt man alles. Die können die dicksten Autos fahren, die kommen hier rüber, die kriegen sofort alles und, und. Also wirklich, über zwei Drittel der Kommentare waren nur negativ auf etwas anderes bezogen. Da ging es nicht mehr um diese wirkliche Sache, um was es hier eigentlich gehen sollte, nämlich um die Liebe zu einem Nächsten, sondern da ging es darum, wie viel andere was bekommen. Und ich glaube, das ist so allgemein. Und das ist das, was mich tatsächlich so, gerade auch noch in dieser Jahreszeit, so traurig macht. Wir wollen hier von der Liebe Gottes reden. Wir wollen hier, ja, demnächst die Geburt Jesu Christi feiern. Wir feiern die Geburt unseres Erretters und gleichzeitig hört man von der Welt da draußen negativ, negativ, negativ. Und ich glaube, es ist ganz schwer, ganz wichtig, dass wir uns von diesen Sachen nicht belasten lassen. Darum habe ich vorher von den äußerlichen Zeichen jetzt auch gerade mit dem Schnee geredet. Es sind Sachen, die von außen auf uns einwirken. Und die Frage ist immer, wie gehen wir in unserem Herzen mit diesen Sachen, die von außen kommen, um? Lassen wir zu, dass wir uns von solchen Meinungen vielleicht tatsächlich beeinflussen lassen, dass wir plötzlich selbst diese Meinung irgendwo tragen? Lassen wir zu, dass wir anfangen, bei dem, was wir tun, wenn wir anderen helfen, zu unterscheiden, wem helfen wir? Schaut, ja, es ist so. Wir haben hier sehr viele Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen in dieser Welt, die vielleicht in unserem Land nicht so gut laufen. Und wir haben extrem viele hilfsbedürftige Menschen. Und wahrscheinlich können wir als Einzelperson nicht allen helfen. Aber ich denke, wir können als Gemeinde oder als Gemeinden von Jesu Christi, können wir das Bestmöglichste tun. Und wir sollten nicht unterscheiden in unserer Liebe, wem wir sie geben. Jesus hat auch nicht unterschieden, wem er seine Liebe gibt. Weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, eigentlich war es praktisch keiner wert, oder wir sind es, wären es alle nicht wert gewesen, seine Liebe wirklich zu empfangen. Er hat sie uns freiwillig gegeben, weil er uns liebt. Nicht, weil wir sie verdient hätten oder weil es ein anderer nicht verdient hat. Und ich glaube, das sollten wir nie vergessen in all diesen Tagen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir helfen können, wie wir aktiv Liebe zeigen können. Und ich glaube, es liegt einfach an uns, was wir daraus machen. Oder ein anderes Beispiel. Ich finde das Beispiel, nämlich, ich war am Freitagabend mit meinem Bruder und meinem Neffen beim Essen. Ein wunderbarer Abend. Aber interessanterweise kam dann genau wieder das gleiche Thema auf oder ein ähnliches Thema. Wir waren nach dem Essen noch irgendwo kurz was trinken und dann kam plötzlich aus irgendeinem Grunde das Thema Bürgergeld auf. Auch hier wieder eigentlich genau das gleiche Thema. Es ging dann plötzlich die Diskussion los, ist das Bürgergeld gut, ist das Bürgergeld schlecht? Der erste Kommentar war eigentlich immer, es ist eigentlich schlecht, weil du gibst es ja Leuten, die es gar nicht verdient haben. Das sind ja alles Sozialschmarotzer. Die Leute müssen ja nicht mehr arbeiten gehen, die kriegen ja alles vom Staat bezahlt. Das war so, wenn du ringsum gehört hast, waren so die Tenore an der Theke. Ja, es rentiert sich ja nicht mehr zu arbeiten gehen, weil, lieber kann ich doch so leben. Aber Leute, es ist doch auch nicht wahr, wir müssen noch mal ehrlich bleiben. Auch hier wieder ist doch genau die gleiche Seite. Es mag vielleicht ein paar Leute geben, die das ausnützen, die dann nicht mehr arbeiten gehen oder sonst was, aber auch da, darf ich das verallgemeinern als erstes? Darf ich die Leute überhaupt verurteilen? Das wäre noch eine andere Frage. Selbst da sage ich nein, weil vielleicht hat er das auch Gründe, die ich nicht kenne. Und ich soll alle lieben, Und es war sehr interessant, ich habe mir das einfach ein paar Minuten angehört. Und dann habe ich einfach mal einen anderen Eimer gebracht und gesagt, Leute, hört doch mal mit der Diskussion auf. Weil diese Diskussion ist völlig unnötig. Ihr diskutiert nicht mehr drum, wem mit dem Bürgergeld wirklich geholfen werden kann. Wer es notwendig hat, wer es auch wirklich braucht. Weil vielleicht ist da dieser 62-jährige Mann, der davon leben muss, weil er keine Arbeitsstelle mehr findet. Ja, was soll er denn? Er kriegt seine Miete bezahlt, ja, und er kriegt ein Geld zum Leben, aber hört auf, dass es sehr viel ist, was er bekommt. Ich habe gesagt, und wenn ich überhaupt über ein Thema reden kann, dann geht es nicht um die Hilfe für andere, dann geht es nicht darum, andere zu lieben. Vielleicht könnt ihr noch sagen, ja, wisst ihr, der Fehler liegt wo ganz anders. Nicht daran, ob das Bürgergeld bezahlt wird, nicht daran, ob das Bürgergeld oder sprich bis jetzt Hartz IV um 40 Euro oder was auch immer erhöht wird. Vielleicht liegt der Fehler, wenn wir es wirklich sehen würden, daran, dass Arbeit nicht genug bezahlt wird. Ich glaube, wir müssen einfach mal unterscheiden. Wir müssen aufhören, immer alles negativ hinzustellen, immer alles mit, ja, wegzugehen und sagen, das ist alles schlecht, alles nicht. Nee, helfen, anderen zu helfen, aus Liebe heraus, ist niemals schlecht. Vielleicht gibt es Dinge, die nicht so laufen sollten, wie sie sind, aber wir dürfen nicht anfangen, andere zu verurteilen aufgrund ihrer Nationalität, aufgrund, ob sie arbeitslos sind, aufgrund sonst irgendetwas. Unsere Aufgabe ist es, wie Jesus getan hat, alle zu lieben. Und da möchte ich vielleicht nochmal eben die Bibelstelle, mit der ich angefangen habe, im ersten Vers nochmal einsteigen oder nochmal reingehen, wie es heißt, Johannes 15, 9. Wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Und jetzt möchte ich den Marius auf die Bühne bitten, der euch auch noch etwas zu sagen hat, noch ein bisschen mehr. Danke.
Ja, vielen Dank. Und ich möchte gerade hier einfach übernehmen. Und Mike hat geschildert, wie es praktisch eigentlich abläuft. Und ich denke mir auch, oh ja, das sind natürlich extreme Beispiele und extreme Missgunst, aber das Problem, das wir haben, das kenne ich auch von mir, irgendwie dieses Mangeldenken, Neid, nicht genug haben, das ist was, was tief in uns drin ist. Und gerade dieser Satz, der jetzt weg ist, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Das klingt theoretisch eigentlich so gut und erstrebenswert. Also zu wissen, dass Jesus uns liebt, wie er den Vater liebt. Und ja, da ist es doch eigentlich logisch, dass ich in dieser Liebe bleiben will, dass ich die erfahren will und alles, was Missgunst, Neid und so, was mich innerlich aufrisst, dass ich das eigentlich gar nicht haben will. Problem, Blick in die Welt, was Mike schon gesagt hat, das klappt nicht so richtig. Und meine These ist jetzt mal, dass wir es hier mit einem strukturellen Problem zu tun haben, das sich so durch die ganze Menschheitsgeschichte durchzieht. Und kurzer Disclaimer, das liegt nicht an Gott, sondern eher an uns, dass es nicht funktioniert. Deswegen würde ich mit euch mal zurück ins Alte Testament gehen wollen und mir die Geschichte Gottes mit seinem Volk genauer anschauen. Wir haben erstmal eben auch die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Und mit der Stelle, die ich jetzt nennen will, sind wir nach dem Auszug aus Ägypten am Berg Sinai und möchte mit euch mal 2. Mose 19, Vers 3 bis 8 lesen. Mose bestieg den Berg, um Gott zu begegnen. Der Herr rief ihm vom Berg aus zu: Richte den Israeliten, den Nachkommen von Jakob, diese Botschaft von mir aus. Ihr habt selbst gesehen, was ich mit den Ägyptern gemacht habe. Ich habe euch sicher hierher zu mir gebracht, wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Wenn ihr nun auf mich hört und euch an den Bund haltet, den ich mit euch schließen will, dann werdet ihr mir mehr bedeuten als alle anderen Völker. Mir gehört die ganze Welt, aber ihr seid in besonderer Weise mein Eigentum. Ja, ihr sollt ein heiliges Volk sein, das allein mir gehört. Als königliche Priester sollt ihr mir dienen. Sagt dies den Israeliten weiter. Mose ging zurück, rief die 7 Oberhäupter des Volkes zusammen und erzählte ihnen, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk Israel war sich einig: Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Mose überbrachte ihre Entscheidung dem Herrn. Also das Bild, das hier gezeichnet wird, finde ich bombastisch, das ist wirklich schön. Also wir haben hier dieses Bild, ich hab euch sicher hierher gebracht wie ein Adler, der seine Jungen trägt. Also man sieht hier, dass ein Bild gezeichnet wird von Gott, wie er selbst über sich redet, fürsorglich, der sein Volk behüten möchte, schützen möchte und der alles für das Volk tut. Und dazu auch noch das Volk, da steht drin, das ganze Volk Israel war sich einig. Also das ganze Volk, da war kein einziger dabei, der das nicht unterschrieben hätte. Die sagen aus voller Überzeugung: Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Also wir haben einmal diesen Gott, der sein Volk behüten möchte und schützen möchte, wie seine Jungen. Und wir haben das Volk, das auch die Beziehung zu Gott will. Also wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt. Die Ausgangslage ist super. Mike hat erzählt, mit Blick auf die Welt, so richtig funktioniert das alles nicht. Und wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir, dass sich ab da so kleine Ungenauigkeiten einschleichen und alles ein bisschen schräg wird. Dann gehen wir weiter in 2. Mose 20, Vers 18, 19. Was passiert dann? Als die Israeliten den Donner und den Klang des Horns hörten, als sie die Blitze und den rauchenden Berg sahen, zitterten sie vor Angst und zogen sich vom Fuß des Bergs zurück. Sie sagten zu Mose: Rede nur du mit uns, wir wollen auf dich hören. Gott selbst aber soll nicht mehr zu uns sprechen, sonst sterben wir noch. Also, hier sehen wir schon Donner, Blitze, einen rauchenden Berg. Die Israeliten bekommen Angst und sie sagen: Ah, lieber Distanz zu Gott. Mose, rede du nur mit uns. Könnte ja sein, dass wir sterben, wenn wir uns Gott zu sehr nähern, wenn wir ihn hören. Und das Problem ist, davor hat Gott gesagt: Ich komme in einer dichten Wolke zu euch. Ich will mit Mose sprechen, aber auch ihr, das Volk, sollt mich hören. Und da sieht man, da geht so eine Saat auf, die nicht gut ist. Also, Gott sagt zwar, ihr dürft den Berg nicht betreten, sonst sterbt ihr, aber es ist eigentlich ganz anders. Was die Israeliten hier sagen, ist eigentlich faktisch falsch. Es geht gar nicht drum, wir dürfen Gott gar nicht hören, sondern Gott wollte tatsächlich zu ihnen reden. Und da erkenne ich so eine kleine Parallele zum Garten Eden, zu der Schlange, die sagt: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinen Früchten essen sollt? Also das meinte ich mit Ungenauigkeiten. Hier schleicht sich was ein, was in die Ausgangslage, die super ist, sie wollen tun, was der Herr befiehlt, reinkommt. Und das ist was, was im Denken der Israeliten geschieht. Also wahrscheinlich gar nichts Bewusstes, sondern ist so eine Abwehrhaltung: lassen wir Gott nicht zu nah an uns ran. Und da sieht man schon so die erste Entfremdung: wir wollen lieber nur, dass Mose mit uns redet und nicht Gott selbst. Und das ist quasi schon der Einstieg dazu, dass auch die eigentlich gut gestartete Beziehung mit der Befreiung aus Ägypten erstmal wieder schief läuft. Dann schauen wir uns 2. Mose 32, Vers 1 an. Da steht: Als Mose so lange nicht vom Berg herabkam, also Mose ist dann allein auf den Berg gegangen, die Israeliten haben ihn nicht mehr gehört, versammelten sich die Israeliten bei Aaron und forderten auf: Los, mach uns Götterfiguren. Sie sollen uns voranziehen und den Weg zeigen. Wer weiß, was diesem Mose zugestoßen ist, der uns aus Ägypten herausgeführt hat. Also, auch hier sehen wir wieder, diese Verdrehungen werden eigentlich nur noch schlimmer. Die Israeliten fühlen sich im Stich gelassen, weil sie nichts von Mose hören, der 40 Tage auf dem Berg Sinai ist. Sie hätten ja die Chance gehabt, Gott auch zu hören. Wollten sie nicht. Nachdem jetzt so lange Funkstille ist, denken sie sich, ist da vielleicht irgendwas schiefgelaufen? Wir wissen ja gar nicht, was diesem Mose zugestoßen sein konnte. Der Denkfehler, der viel über die Beziehung oder was die Menschen von Gott erwarten, aussagt, ist: Was soll denn diesem Mose zugestoßen sein? Er ist bei Gott und davor hören wir, Gott schützt seine Jungen wie ein Adler, der sie trägt. Könnte man ja meinen, okay, ich habe da ein bisschen Zutrauen zu und denke, Mose ist bei Gott, kann ja eigentlich nicht so viel schief gehen. Aber nein, die Israeliten haben da diese Angst, da passt irgendwas nicht. Und zusätzlich sagen sie das ist doch der, der uns aus Ägypten geführt hat. Also sie projizieren da Dinge auf Mose, die eigentlich zu Gott gehören würden, weil Gott ist derjenige, der sie aus Ägypten rausgezogen hat, nicht Mose selbst. Und was da zusammenkommt, ist eben diese Angst, die sie einfach haben, und die kommt aus dieser selbstverschuldeten Entfremdung, weil sie wollten Gott ja nicht hören, sondern haben gesagt, Mose, du bist unser Mittler. Und dadurch geht diese ganze Beziehung einfach in die Brüche. Und der Grund, den ich dahinter sehe, ist, dass sie es einfach nicht konnten, Gott so nah an sich heranzulassen, dass diese Beziehung tatsächlich tief ist und wurzeln kann. Und diese Geschichte wiederholt sich eigentlich im Neuen Testament fast 1:1. Gott versucht einen Neustart. Er schickt in Jesus seinen leiblichen Sohn auf die Erde mit einem neuen Beziehungsangebot an die Menschen. Und wieder wollen ganz viele Menschen Jesus nahe sein. Also wir sehen das, wir lesen das. Sie wollen geheilt werden. Viele sind da, die seine Worte hören wollen. Aber auch die Geschichte geht schlecht aus. Aus Angst und Missgunst schlagen sie ihn ans Kreuz. Sie fragen: Jesus, wo hast du deine Kräfte eigentlich her? Und ihnen ist das, was Jesus alles sagt, irgendwie unheimlich. Also die Botschaft hören, die er sagt, das klingt alles so gut, aber wenn ich das dann tatsächlich leben muss, huiuiui, da wird es dann schwer. Und da kommt dann auch sowas rein: Jesus, was erwartest du eigentlich von uns? Das kann doch eigentlich nicht sein. Also das ist einfach alles zu viel für uns Menschen. Und was dann passiert, ist einfach: Gott sagt nicht, ihr habt es jetzt schon wieder nicht geschafft, ihr habt es schon wieder nicht hinbekommen, sondern Gott nimmt das Kreuz, an das Jesus genagelt wird, wieder als Wendepunkt in der Beziehung. Also der Vorhang im Tempel zerreißt und jetzt ist die Nähe zu Gott wirklich komplett möglich, wenn wir Jesus für uns annehmen. Dann können wir auch, wie Mike es vorhin gesagt hat, praktisch in der Liebe bleiben. Aber wir haben auch gehört, scheinen noch nicht alle so getan zu haben. Wir haben die Beispiele gehört, Missgunst, Angst. Jeder von uns kennt die Gründe wahrscheinlich auch. Und es klappt immer noch nicht so ganz, obwohl wir eigentlich könnten. Es hindern uns immer noch wieder Sachen. Und deswegen würde ich nochmal ganz klar festhalten wollen, dass eigentlich die Angst das ist, was uns da tatsächlich abhält. Und um nochmal die Brücke zur Adventszeit zu schlagen, der Engel kommt zu den Hirten auf den Feldern und sagt, habt keine Angst, euch ist der Heiland geboren. Und ich würde euch einladen, und nehme ich da selbst mit, dass wir die Adventszeit jetzt nutzen, diese Angst abzulegen, dass wir Gott suchen und ja, die Nähe, die so eine Beziehung ausmacht, wirklich zulassen. Dass wir seine Liebe erfahren dürfen, dass wir uns nicht wie die Israeliten abkapseln, uns Mittler suchen, uns Götter machen, nur um Gott Jesus auf Distanz zu halten, um unser eigenes Leben, so wie wir wollen, führen zu können. Weil wenn wir das tun, dann landen wir in dieser Welt, die Mike beschrieben hat, die real ist und die wir eigentlich gar nicht wollen. Weil wir haben dieses tolle Angebot, es anders zu machen, in dieser Liebe zu bleiben. Und was uns hindert, ist die Angst, Zweifel. Und gerade da ist die Adventszeit eine tolle Zeit, sich darauf zu besinnen und sich auch tatsächlich bewusst zu machen, dass die Angst es einfach nicht wert ist. Und nehmt, was euch hilft. Mike hat gesagt, jetzt ist draußen der Schnee, die Natur, das Schöne, was uns irgendwie daran erinnert, dass jetzt bald Weihnachten kommt. Und ich lade euch ein, nehmt, was ihr kriegen könnt. Alles, was euch daran erinnert, was Gott und die Beziehung zu euch so einzigartig macht, was so Anker für euch sind, nehmt die, packt die und lasst euch drauf ein. Schaut, was Gott mit euch tut, macht einen Spaziergang, geht ins Gebet, fragt Gott und bittet ihn darum, dass er euch die Ängste nimmt, die normal sind, die Zweifel, die ihr habt, und ja, schaut, was die Adventszeit noch so bringt und was er vielleicht mit euch vorhat und welche großen Veränderungen vielleicht noch in den jetzt 2 Wochen bis Weihnachten noch auf euch warten. Amen.